Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir sind am Ende der Handball-WM angekommen und ja, müssen mal hier die dänische Nationalmannschaft begrüßen, die zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen hat in ja, einem knappen Finale am Ende, aber zum entscheidenden Moment haben sie sich abgesetzt, dank eines überragenden Niklas Landin. Darüber wollen wir natürlich sprechen, aber auch über die weiteren Partien und ein abschließendes Fazit zu der WM ziehen und auch natürlich auch unser Team des Turniers küren. Deswegen wollen wir drüber reden. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ihr kennt ihn und ihr wisst genau, wer jetzt auch mit dabei ist. Der liebe Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit dem Finale beschäftigen. 26-24 gewinnt Dänemark gegen Schweden. Kein Highscoring-Game. Finde ich, brauchst du aber nicht im Finale, sondern man hat gesehen, dass sich beide Mannschaften schwer getan haben, aber es war trotzdem wirklich ein ansehnliches Finale.
Genau, ja. Es ist ja so ein typischer Charakterzug eines Finals, dass gar nicht mal so viele Tore fallen, was natürlich in den Spielen davor in der K.O.-Runde eher anders war. Aber in diesem Spiel wirklich, ja, die Abwehrreihen dominant, die Offensivreihen haben, ja, versucht, so wenige Fehler wie möglich zu machen, was dann natürlich auch so ein bisschen, ja, gewisse Situationen, ja, Offensivaktionen hemmt. Das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Aber alles in allem wirklich ein sehr, sehr schönes Finale, sehr ansehnlich, eigentlich auf Augenhöhe. Und ja, am Ende entscheidet mal wieder ein Mann das Ding, wie schon vor einem Monat in der Champions League. Niklas Landin zeigt einfach, dass er ja der beste Torhüter der Welt ist und auch heute wieder mit den Paraden in den wichtigen Momenten nimmt die freien Bälle weg. Und hat eine überragende Quote mit 41%. Für mich absolut der Faktor und der Hauptgrund, warum Dänemark hier mit 2 Toren gewinnt. Also Hut ab, Titel verteidigt, Nikola Jakobsen, Respekt, was der jetzt abgeliefert hat mit den Dänen. Und das war alles in allem schon wirklich, auch muss man sagen, ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier von den Dänen.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Also sie haben das jetzt mal ausgenommen von diesem ja wirklich hochdramatischen Viertelfinale gegen Ägypten, wo sie erst im letzten 7 Meter dieses Spiel gewonnen haben, war das ansonsten eigentlich ja schon wirklich starker Handball. Also sie haben sich von vorne bis hinten wirklich überzeugen können. Auch in dem Finale wirklich, sie wirkten gut drinne, hatten hier und da so ein bisschen ein Problem, dann zum Abschluss zu kommen, sind das ein oder andere Mal durchaus auch an Andreas Palika gescheitert, der nicht so ganz gute Quote hatte, nur 23%, trotzdem auch immer ein paar Bälle gehalten, gerade so zwischendrin hatte er so ein paar Phasen, wo er 2-3 Mal in Folge jemanden was weggenommen hat. Das hat den Schweden auch geholfen, um dann auch mal wieder ranzukommen, denn sie waren ja auch zu Ende der ersten Halbzeit da auf ein paar Tore, waren erst weggezogen, nachdem sie erst zurückgelegen haben, so war es genau. Aber insgesamt müssen wir halt sagen, Tim, wenn wir uns die Wurfquote angucken, 51% der Schweden, damit wirst du kein Weltmeister, das ist leider auch so.
Ja, das stimmt, das ist ein bisschen wenig, aber ja, das ist dann umso erstaunlicher, dass sie halt trotzdem so nah dran waren, ja. Was natürlich auch zeigt, dass ihre Abwehr durchaus gut war. Das Torwartduell haben sie trotzdem nicht gewinnen können, relativ deutlich auch. Also Agefors hat Palika dann ersetzt Mitte der zweiten Hälfte, der 23% nur halten konnte, obwohl er eigentlich auch ganz gut begonnen hatte. Aber Agefors zwar von der Quote mit 38% gar nicht mal so schlecht, aber halt auch nur 3 Paraden. Deswegen ja, geht das Torwartduell halt schon deutlich an Dänemark und das ist dann in so einem knappen Spiel eben der entscheidende Punkt. Und aber deswegen so ein bisschen von beidem hat halt gefehlt. In der Defensive war es eben dieses kleine Quäntchen, was gefehlt hat immer mal wieder. Und in der Offensive, Gottfriedsson hat eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Turnier gespielt für mich, hat diese Mannschaft ins Finale geführt, hat viel Verantwortung übernommen. Heute 2 von 10, das liest sich natürlich alles andere als gut. Also von daher, sie sind, finde ich, auch nicht so gut mit dem oder aus dem Positionsspiel, haben sie sich nicht gut auszeichnen können in diesem Spiel, was relativ häufig vorgekommen ist, dass sie wenig aus dem Rückraum geworfen haben und es stattdessen immer ins 1 gegen 1 gegangen sind. Das haben die Dänen dann wirklich gut gemacht, weil sie wirklich gewartet haben, dass die Schweden in die Abwehr reingehen. Deswegen, da kamen die Schweden nicht wirklich mit klar, haben nicht so viele Alternativen gefunden, wie sie das irgendwie behandeln können und bekämpfen können. Deswegen auch da wirklich stark, was die dänische Abwehr und wie sie eingestellt wurden vor dem Spiel. Das war auch mit ein Faktor für diesen Sieg.
Auf jeden Fall, das war mit einer der entscheidenden Faktoren. Gerade bei den Schweden muss man auch sagen, Jonathan Karlsbogart, 1 von 6, auch keine gute Quote, 0 von 5 von 9 Metern. Also da hat wirklich einen Tag zum Vergessen. Aber trotzdem natürlich die schwedische Mannschaft, wenn man überlegt, dass einige Top-Leute mit dabei sind. Ich glaube, 9 Spieler, die nicht für das Turnier gemeldet haben, es trotzdem so weit zu schaffen, das ist natürlich schon mal ein Riesenerfolg an sich. Natürlich klar, schade, man war nah dran, hätte gerne sich diesen WM-Traum erfüllt, als wirklich auch ein bisschen als Underdog ja schon. Aber natürlich trotzdem nur, dass diese Leistung, die sie in diesem Turnier gezeigt haben, dem ja auf gar keinen Fall schmälern, weil dieses Team, was dort spielt, das ist wirklich, wirklich gut. Ne? Jim Gottfriedsson, du hast gesagt, ein überragendes Turnier gespielt. Hampus Wanne hat sich vielleicht nochmal im Turnier nochmal klar gemacht, dass er vielleicht aktuell der beste Linksaußen dieses gesamten Turniers ist und auch die Abwehr mit Max Dagi, das hat wirklich, durch wirklich fast ausschließlich sehr gut funktioniert. Also da muss man einfach nur den Hut ziehen vor der starken Leistung des Teams und natürlich auch vor dem Trainerteam, die dieses Team wirklich innerhalb von kürzester Zeit so perfekt zusammengestellt haben.
Ja, absolut. Also was sie da für Leute auch mit aufbieten. Albin Lagergren hat wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Auch heute wieder 4 Tore gemacht. Hinter Wanne der beste Werfer gewesen für die Schweden. Also man hatte auf jeden Fall wirklich einen sehr, sehr guten Kader, obwohl eben viele, viele Spieler nicht dabei waren. Fängt natürlich an mit Appelgren im Tor. Die beiden Kreisläufer Nilsson und Nielsen. Niklas Ekberg hat gefehlt auf Rechtsaußen. Einer der besten Rechtsaußen, die es gibt im Moment. Also das ist schon, war schon ziemlich Aderlass und trotzdem dann hier ins Finale einzuziehen und so knapp die Goldmedaille zu verpassen, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand vor dem Turnier in Schweden wirklich damit gerechnet hat, dass man irgendwie in die Nähe von diesem Weltmeistertitel kommt. Von daher, also ich glaube, in ein paar Wochen oder Monaten wird man da mit sehr viel Stolz auch zurückblicken auf dieses Turnier. Und man spielt ja dann auch die Olympia-Qualifikation gegen das deutsche Team unter anderem demnächst. Also das ist schon mal ein Gegner. Ja, also das ist schon ein Gegner, vor allem wenn dann noch ein paar Leute da zurückkommen. Boah, das ist schon eine ziemliche, ziemliche Macht. Also das könnte eine sehr, sehr interessante Mannschaft für die nächsten Turniere werden. Also weil sie sind ja auch in großen Teilen wirklich auch noch sehr jung. Also haben wirklich einige jüngere Spieler dabei, die jetzt schon auf diesem Niveau spielen. Also das, sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Auf jeden Fall. Also die Schweden haben da wirklich in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und jetzt wirklich bewiesen, dass sie es auch mit einem, ich möchte es nicht B-Kader nennen, aber zumindest nicht mit der Top-Mannschaft dort wirklich sehr, sehr weit reinkommen können. Und deswegen wahrscheinlich vielleicht die Schweden das Team, was man schon für 2023 dann schon auf der Rechnung haben wollte, natürlich auch für 2022 bei der EM, wobei EM natürlich immer noch ein anderes Turnier ist, da ist nochmal die Qualität höher, da darf man sich erst recht kaum Ausrutscher leisten, weil es dann schon relativ schnell vorbei sein kann, aber trotzdem, das Team wirklich sehr, sehr stark und natürlich über die Dänen, lass uns darüber auch noch sprechen, Tim, auch ein gutes Turnier gespielt, natürlich Niklas Landin, überragend, natürlich muss man aber auch sehen, zum Beispiel Jakob Holm kommt von der Bank rein, macht mal eben 4 von 4, gut, hat dann 2 Fehlwürfe noch gehabt, aber auch da ist diese Qualität in dem Kader, die ist so unfassbar hoch und man muss sich nicht verdenken, Rasmus Lauge Schmidt, einer der Top-Spieler auf der Mitteposition, hat noch gefehlt. Also diese Qualität, die auch dort da ist, das ist brutal.
Ja, absolut. Also Lauge, die beiden Toft-Hansen-Brüder sind nicht dabei gewesen. Also dazu ist jetzt im Finale noch Lasse Svahn ausgefallen, relativ früh in der ersten Hälfte. Da musste Gitzel auf rechts außen aushelfen. Für ihn kommt dann mit Oris einer rein, der im Turnier bisher kaum gespielt hat, macht 5 von 5 und haut da teilweise Würfe aus der zweiten Reihe raus. Die waren unfassbar. Also das ist wirklich im amerikanischen Sport so diese Next Man Up Kategorie und Mentalität, genau. Also das ist unfassbar, was dieses Team hier aufgeboten hat an Qualität. Und wie gesagt, zum Beispiel, selbst wenn es heute bei Landin irgendwie nicht hätte laufen können, von der Leistung her, hätte man halt immer noch einen Kevin Möller in der Hinterhand gehabt. Also das ist wirklich unfassbar, wie breit dieser Kader qualitativ aufgestellt ist, ohne dass es irgendwie einen größeren Leistungsabfall gibt. Also das ist schon echt beeindruckend und von daher absolut, absolut verdienter Weltmeister.
Einzige Kritik habe ich aber am dänischen Team. Die Kreisläufer, die waren heute wirklich, also jetzt Magnus Saustrup, der überragendes Turnier gespielt hat, jetzt mal außen vorgenommen, aber Simon Halt und Andreas Zachariasen, die kannst du nur eine Abwehr aufstellen, denn was die offensiv machen, also das waren wirklich teilweise echt Würfe, wo ich mir denke, uiuiuiui. Also Halt 0 von 3 und Zachariasen auch 0 von 1 aus einer 6-Meter-Distanz, also da müssen die noch dann arbeiten, beziehungsweise die Dänen müssen hoffen, dass schnell die anderen wieder zurückkommen, weil das ist wirklich... dass das Ganze eigentlich nicht erlauben, auch zumal auch einige dann wirklich neben Tor geworfen wurden, also das war wirklich da schon abenteuerlich, aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, das Team ist Weltmeister geworden, absolut verdient, Glückwunsch an die Dänen, die auch das ganze Turnier wirklich gut gewesen sind und auch heute im dänischen Fernsehen lief, glaube ich, von 10 Uhr morgens an bis jetzt hin Vorbereitung auf das Finale, das spricht dafür, dass diese dänische Nation absolut handballverrückt ist und die Jungs liefern wirklich grandios ab. Tim, lass uns vom Finale auf Spiel um Platz 3 kommen, das Spiel war um Platz 3 war Spanien gegen Frankreich, am Ende gewinnt Spanien mit 35-29, haben sich damit noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gerettet das Turnier, aber es ist trotzdem natürlich für sie schade gewesen, dass sie gegen Dänemark verloren haben, aber wenn du halt gegen Weltmeister verlierst, dann ist es jetzt auch keine Schande, möchte ich es mal sagen.
Definitiv. Also wirklich, das war auch ein sehr gutes Spiel zum Abschluss der Spanier, eigentlich von vornherein ab Minute 1 die bessere Mannschaft gewesen, gefühlt ein bisschen mehr gewollt, dieses Spiel und diese Bronzemedaille. Auch hier Rodrigo Corrales im Tor, 16 Paraden, 38%, überragendes Spiel. Pérez de Vargas kommt für 3-7 Meter rein, hält davon 2, auch das ist wirklich unfassbar. Und ansonsten Alex Duschebaev mal wieder mit 8 Toren, obwohl er auch 6 verworfen hat. Aber trotzdem, 8 Tore sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sein Bruder mit 6 Toren, Daniel Duschebaev. Die beiden haben heute auf jeden Fall sehr gut abgeliefert. Und ja, die Franzosen haben halt hier auch wieder so ein bisschen die Torwartleistung gefehlt. Gerard zwar 12 Paraden, aber nur 29%. Gentil eine Parade, 17%. Und ja, irgendwie... War bei den Franzosen nicht so viel Feuer drin im Rückraum, vor allem Mahé 2 von 6, jetzt kein gutes Spiel, auch Remilly 2 von 8 auf halb rechts, also ja, der Einzige, der so wirklich Top-Leistung gebracht hat, war Hugo Descartes auf Außen mit 7 von 8, deswegen ja, absolut verdienter Sieg für die Spanier, haben ja knapp dieses Finale verpasst, deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so überraschend, dass sie dann auch ja so komfortabel gegen die Franzosen gewinnen konnten, und ja, auch für sie, wie gesagt, eigentlich alles in allem wirklich ein gutes Turnier, also ich glaube nicht, dass sie nach der Gruppenphase, die ja noch ein bisschen holprig war, wirklich gedacht hätten, dass es am Ende zu so einem ja komfortablen Sieg im Spiel Platz 3 reicht, deswegen starke Leistung am Ende.
Auf jeden Fall wirklich starke Leistung bei der französischen Mannschaft. Nicht nur die Torhüterleistung war auch nicht gut, sondern auch im Spiel um Platz 3 und auch im Halbfinale war auch die Wurfquote nicht gut. Spiel um Platz 3 55% und dann ging späten drei Tage zuvor 59% Quote, auch nicht gut gewesen. Also da hätten sie, wie gesagt, ein bisschen arbeiten müssen, aber wie gesagt, sie haben unsere Erwartungen übertroffen und es ist wirklich wieder also gut gespielt gehabt, aber im Endeffekt haben sie halt gegen eine überragende schwedische Mannschaft verloren, die an dem Tag wirklich schwer aufzuhalten gewesen ist. 86% Wurfquote. Andreas Palicka, der die beste Parade des Turniers gezeigt hat, wo er da kurz vor Schluss da in der Luft liegt und diesen Ball wegnimmt. Also das war starke Leistung und wie gesagt, diese vier Teams haben bewiesen, dass sie die besten vier Teams in der Welt sind und das soll natürlich auch entsprechend uns gewürdigt werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann beschauen uns mit einigen weiteren Themen, wollen natürlich noch unser Team vorstellen, also ne, welche sind unsere Top-Spiele des Turniers gewesen und vielleicht auch die ein oder kleine ein bisschen Fazit ziehen und natürlich auch mal drauf schauen, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir sind zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ja, wollen uns jetzt, wie gesagt, mit so ein allgemeines Fazit ziehen und Tim, ein bisschen noch über die Überraschung sprechen. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall über das ägyptische Team sprechen, das ja wirklich alles gegeben hat und wirklich denkbar knapp dieses Spiel gegen Dänemark von heute im 7-Meter werfen, weil da einfach Niklas Landin den entscheidenden 7-Meter von hinten weggenommen hat. Trotzdem, ja, wirklich stark gespielt, junges Team, also da wächst was zusammen in Ägypten.
Ja, das hatten wir ja vor dem Turnier auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich habe sie ja sogar ins Halbfinale getippt. Ja, es war relativ eng am Ende. Du hast es gesagt, im 7-Meter-Werfen. Aber generell war es wirklich auch hier ein gutes Turnier. Die Spiele, die sie nicht gewinnen konnten, haben sie wirklich knapp, ich glaube, also gegen Schweden haben sie knapp verloren. Und dann gab es, glaube ich, noch ein Unentschieden gegen Slowenien. Also das war auch alles in allem wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Ja, hier Omar von Veszprém auf halb rechts hat ein überragendes Turnier gespielt, auch in diesem Viertelfinalspiel gegen Dänemark mit 11 von 13. Also das ist wirklich eine überragende Quote gewesen. Ansonsten Mohamed Sanat auf rechts außen, auch ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Hendavi im Tor war sehr gut. Also da sind schon echt einige Spieler dabei, auf die es zu achten gilt. Ich bin gespannt, ob vielleicht noch ein paar mehr jetzt in den kommenden Monaten auch nach Europa wechseln, weil bisher, ich glaube, bis auf Omar kaum einer in Europa spielt. Das wird, denke ich mal, auch passieren. Dafür haben sie sich wirklich sehr, sehr gut verkauft und ins Schaufenster stellen können. Und von daher, natürlich sehr, sehr bitter am Ende, hatten dazu aber halt auch irgendwie zweimal so ein bisschen Glück, dass Mikkel Hansen ja in dem Spiel sich gedacht hat, heute bin ich mal nicht der Welthandballer, der ich eigentlich bin. Und ja, sowohl kurz vor Schluss im letzten Angriff in der regulären Spielzeit den Ball anstatt einfach mal drauf zu werfen, was eigentlich so seine Stärke ist seit Jahren, den Ball per Diagonalpass nach außen spielen wollte. Das hat dann nicht geklappt. Dementsprechend ging es in die Verlängerung und kurz vor Ende der Verlängerung haben die Dänen versucht, die Uhr runterzuspielen. Es wurde abgepfiffen. Mikkel Hansen wirft den Ball weg, auch deutlich nach dem Pfiff, muss man so sagen. Nach Regel rot und 7 Meter. Dadurch kam es in 7 Meter werfen. Also ja, kein starkes Spiel im Endeffekt von Hansen, aber ja, ich glaube, er war auf jeden Fall sehr, sehr froh am Ende, dass es dann doch ganz knapp noch gereicht hat. Konnte sich dann auch bei Landin bedanken, der 2 7-Meter-Werfen wegnehmen konnte. Also alles in allem wirklich sehr, sehr schade für die Ägypter. Aber trotzdem können sie, denke ich mal, sehr zufrieden mit dem Turnier und mit der Entwicklung der Mannschaft sein.
Das denke ich auch. Also da können sie auf jeden Fall zufrieden sein. Wirklich gut gespielt. Also da, das sollte man, glaube ich, mal genau im Auge behalten. Dann mal schauen wir mal, wie sie dann in 2 Jahren sind. Denn das ist ja dann eher, dass man ein bisschen beobachten kann und dass man auch natürlich alle Handballfans, die das natürlich dann auch sehen können. Ich denke, gerade in Afrika sind es natürlich weiterhin in der Macht. Und mal schauen, inwieweit es da ja Leute schaffen, in den Sprung in die europäischen Ligen. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Das hat mit Sicherheit da einiges an Potenzial. Tim, welches wären so weitere Überraschungen von dir, die du auf jeden Fall noch erwähnen wolltest? Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch noch über die Polen reden, die ja wirklich sehr, sehr gut gewesen sind.
Genau, ja. Die Polen haben wirklich überrascht. Nicht nur, weil sie gegen die deutsche Mannschaft wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und noch das Unentschieden rausgeholt haben und fast noch gewonnen hätten am Ende. Also, war das wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht erwartet vor dem Turnier, dass sie überhaupt eine Chance haben, in die Hauptrunde einzuziehen, aber gegen Spanien am Ende mit einem Tor verloren, gegen Brasilien deutlich gewonnen. Also auch da sieht man, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren und auch gegen Ungarn war es relativ eng mit 4 Toren Rückstand verloren. Von daher auch da sehr, sehr starke Leistung und ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden und schlagen werden, aber auch da sind einige sehr interessante jüngere Spieler dabei, die auch noch sehr viel Potenzial haben. Und da darf man, denke ich, schon gespannt sein.
Auf jeden Fall darf man da gespannt sein. Also ich da wirklich sehr, sehr entspannt drauf, weil sie ja, wie gesagt, auch ein junges Team sind und in den letzten Jahren ja viel Erfahrung haben lernen müssen, da wo sie nicht so richtig mithalten konnten, ne, mit einigen Top-Teams, aber wie gesagt, sind auf einem guten Weg und ja, also da wächst auf jeden Fall was zusammen in Polen und das ist natürlich für sie gut, die ja mal wieder ein bisschen international weiterlernen, nachdem sie jetzt ja einige Jahre hatten, wo es überhaupt nicht zusammenlief und schauen wir mal, wie sie sich dann nächstes Jahr bei der EM dann schlagen werden, natürlich sofern sie sich qualifizieren, ist ja klar, aber da bin ich denke ich auch eigentlich schon, dass sie das schaffen sollten. Was ist denn noch ein weiterer Name, Tim, über die du noch unbedingt sprechen möchtest, in Überraschung?
Ja, also negative Überraschung natürlich die Kroaten, ja, dass sie am Ende so deutlich auch das Viertelfinale verpassen in einem ja, Pfad des Turniers, wo wir eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass aus dem Teil Dänemark und Kroatien rauskommen. Am Ende diese Niederlage gegen Argentinien, die absolut verdient war und vor allem offensiv absolut katastrophal war und dann verliert man gegen den dänischen B- oder C-Anzug mit 12 Toren. Also das ist schon echt sehr, sehr enttäuschend gewesen. Ansonsten schöne Geschichte, was die Schweizer gemacht haben, haben wirklich auch ein gutes Turnier gespielt, wenn man vor allem die Umstände, mit denen sie da angereist sind, betrachtet. Irgendwie am Tag des ersten Spiels hingereist und am Ende mit einem Tor nur gegen Frankreich zum Beispiel verloren. Gegen Portugal lange mitgehalten, gegen Island gewonnen. Also das ist wirklich auch schon sehr gut gewesen. Und ja, auch da Andi Schmid bei einer Weltmeisterschaft zu sehen, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und da kann man auf jeden Fall ja, auch sehr zufrieden sein in der Schweiz.
Ja, auf jeden Fall. Also da so von der Couch darüber und runter zu kommen und das dann wirklich so gut zu machen. Also da wirklich, wirklich gut ab davor, wie sie das hinbekommen haben. Natürlich die Österreicher wirklich ja, mit keinem guten Turnier, aber da merkt man dann sofort, wenn da zwei der Top-Leute ausfallen, dann wird es dann auch noch ein bisschen eng mit dem Potenzial, um dort mit den internationalen Top-Teams dann noch mitzuhalten. Deswegen ist da vielleicht Sicherheit. Ja, eine Lernphase gewesen sein. Vielleicht auf jeden Fall sollte man erwähnen, dass die Argentinier ja auch nah dran gewesen sind am Viertelfinale. Also da hätte ich auch vor dem Turnier somit nicht mitgerechnet, aber wirklich haben alles gegeben. Klar, am Ende ein bisschen natürlich denkbar unglücklich, das nicht geschafft, noch durch diese Ein-Tor-Niederlage gegen Katar, aber trotzdem, sie haben wirklich alles reingegeben, alles gekämpft und hätten fast diese Schwäche der Kroaten für sich nutzen können. Also das war wirklich, wirklich sehr gut. Vielleicht sollte man auch die Japaner erwähnen, die durchaus auch, also schon überrascht haben, teilweise wirklich auch gut mitgehalten haben. Das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Also da gibt es einiges an interessanten Teams, was auch außerhalb von Europa man auf den Blick haben sollte. Und natürlich auch die Kataris sollte nicht unerwähnt bleiben, die es zum dritten Mal in den letzten 4 WMs geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen. Auch wenn das nicht immer die katarischen Nationalspieler, also die gebürtig aus Katar stammenden Spieler sind, die das Ruder rumreißen, sondern eher Leute aus Kuba oder auch aus anderen Nationen, die dort eingekauft wurden und dann die katarische Nationaltrikot tragen dürfen mit dem katarischen Pass. Ja, aber das ist, wie gesagt, so. Tim, lass uns vielleicht noch über das Allgemeine sprechen, über das ganze Konzept, weil ne, keine Zuschauer und so. Es lief jetzt mal ausgenommen von dem Fall Kap Verde und was vorher passiert ist, über das Turnier eigentlich erstaunlich gut.
Ja, das muss man schon sagen. Klar gab es auch hier und da immer mal wieder, vor allem am Anfang des Turniers, ein paar Beschwerden von den Teams, aber das ist oder scheint dann auch ein bisschen abgeflacht zu sein, dann in Wochen danach oder in den Tagen danach. Ansonsten ja, hatten wir hier und da irgendwie ein paar Magen-Darm-Probleme in mehreren Teams. Ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, einige Spieler, ich glaube, Pascal Henz hatte es auch mal gesagt, als er da in Ägypten auch mal gespielt hat bei einem Turnier, dass sie da halt auch, keine Ahnung, die Europäer nicht so an die Gewürze anscheinend gewöhnt sind, dass es ein bisschen anders ist. Weiß ich jetzt nicht, aber klingt auf jeden Fall einleuchtend, dass ja, dann auch ein paar mehrere verschiedene Teams halt betroffen sind und nicht nur ein Team. Von daher, aber alles in allem natürlich. Hier und da hatte man so das Gefühl bei den Spielen der Ägypter, dass da doch ein paar Fans drin waren. Man konnte es, glaube ich, auch hier und da sehen, aber gut, davon musste man halt, glaube ich, irgendwie auch ausgehen. Aber ich glaube, alles in allem, also die waren dann ja auch zum Glück so weit weg, weil man sie natürlich auch nicht den TV-Kameras präsentieren wollten, dass die jetzt irgendwie keinen Einfluss auf die Spieler im Sinne von irgendwie, keine Ahnung, da sind Aerosole irgendwie unterwegs, die Spieler dann irgendwie infizieren könnten. Das hat ja zum Glück keine Auswirkungen gehabt. Aber ja, ich denke mal, soweit kann man zufrieden sein mit dem Turnier. Und von der Qualität her war es, finde ich, ein überragendes Turnier. Also wir hatten so viele knappe Spiele dabei, Verlängerungen, 7 Meter werfen. Und ja, du hast gesagt, die nicht-europäischen Teams, die für Furore sorgen konnten und auch gegen europäische Teams wirklich entweder lange mithalten konnten, gewinnen konnten oder wie die Japaner gegen Kroatien unentschieden spielen konnten. Also das war, finde ich, rein von der Qualität her sehr gute Werbung für den Handballsport, finde ich.
Das finde ich auch. Und ich meine, man merkt es auch wirklich, dass auch jetzt auch, du hast angesprochen, auch Nationen aus anderen Ländern einfach da mithalten können, wirklich. Und das ist, glaube ich, positiv zu sehen, dass der Handball ja auch wächst, immer mehr neue Nationen mit dazukommt, an die wir uns gewöhnen müssen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und das sorgt auch dafür, dass es dann auch langsam nicht nur ein rein europäischer Sport wird, auch wenn es wahrscheinlich in den nächsten, ich würde mal sagen, so 10 Jahren wahrscheinlich relativ viel über die europäische Mannschaft gehen wird, wenn es dann um die Titelvertage geht. Aber wie gesagt, die Ägypter haben es gezeigt, dass sie mit Top-Mannschaft mithalten können. Und das ist dann vielleicht das erste Team, was dann außerhalb von Europa dann wirklich mit diesen Top-Nationen dann Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden mithalten kann. Natürlich schauen wir natürlich auch, wie das deutsche Team sich dann das nächste Mal schlagen wird. Wollen jetzt unser Team, unser All-Star-Team präsentieren, was es ja normalerweise vor den letzten Spielen gewählt wird, was ich ja schon mal per se irgendwie blöd finde. Aber so ist es halt, Tim. Ich lasse dir den Vortritt und bin mal gespannt, wie dein Team aussehen wird.
Ja, im Tor für mich führt kein Weg am aktuell weltbesten Torwart vorbei. Niklas Landin, überragendes Turnier gespielt, dieses Finale entschieden, das Viertelfinale entschieden. Also da, auch wenn Andreas Palicka wirklich sehr, sehr gut war, es war vor allem natürlich so ein bisschen, ne, der Faktor des Finals spricht da dann einen Ticken mehr für Landin, aber nichtsdestotrotz darf man Palicka dabei nicht vergessen. Der ist dann knapp dahinter, der zweitbeste Torwart für mich. Auf Linksaußen, Hampus Wanne hat für mich wieder bewiesen, dass er einer der besten Linksaußen der Welt ist, hat ein überragendes Turnier gespielt, eine sehr, sehr starke Quote gehabt. Ich glaube, ist jetzt 6 Tore hinterm Torschützenkönig des Turniers, also auch da wirklich sehr, sehr stark.
Fünf sogar nur.
Ja, 5 sogar nur. Also ja, also das ist wirklich, das zeigt, glaube ich, auch schon, das war wirklich ein sehr, sehr starkes Turnier von ihm. Und ja, auf halb links habe ich tatsächlich jemanden, der eventuell ein bisschen kontrovers angesehen wird, aber ich finde, für seine Mannschaft war der mit Abstand wichtigste Spieler. Und zwar habe ich auf halb links Sander Sargosen. Denn man hat immer gesehen, man hat vor allem in dem Spiel, in dem Viertelfinalspiel gesehen, als er verletzt oder angeschlagen raus war, ging bei Norwegen gar nichts. Also er war mit Abstand der beste Spieler für sein Team, hat gefühlt in jedem Spiel die 10-Tore-Marke geknackt. Dementsprechend weit vorne in der Torschützenliste ist er auch. Und ohne ihn wäre Norwegen auch noch nicht mal ins Viertelfinale gekommen. Deswegen muss ich ihn mit reinnehmen. Auf Rückraummitte Jim Gottfriedsson, der nächste Schwede im Bunde. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, hat, finde ich, einfach ja, diese Leaderrolle übernommen in dem schwedischen Team, was ich interessant fand, dass es bei den Schweden in den Timeouts diese Absprache mit dem Trainer gab, dass die Spieler reden und dass vor allem Gottfriedsson ja sagt, was ihm aufgefallen ist und den nächsten Spielzug ansagt und so weiter. Das finde ich sehr interessant, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich sag mal so, als Zweiter scheint es auf jeden Fall gut funktioniert zu haben.
Auf jeden Fall.
Und ja, deswegen ist er bei mir mit im Team. Auf halbe rechts Alex Duschebajew war für mich einer der Schlüsselspieler neben den beiden Torhütern bei den Spaniern in diesem Turnier, hat wieder überragend gespielt. Und ja, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn es natürlich mit einem Mathias Gidsel zum Beispiel bei Dänemark jemanden gab, der ja der Shootingstar dieses Turniers war. Aber ich fand, Duschebajew war so ein Ticken wichtiger für sein Team und deswegen gehört er für mich hier rein. Auf rechts außen sein Teamkollege Ferran Solé. Ja, einfach ein sehr, sehr gutes Turnier, eine gute Quote. brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ansonsten beim Kreis, am Kreis habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich hatte lange Zeit, hätte ich Benson Banhidi von Ungarn mit reingenommen, weil ich den wirklich vor allem zum Anfang des Turniers sehr, sehr stark fand. Aber am Ende habe ich mich für Fabregas entschieden, Ludovic Fabregas von Frankreich, um mir dann auch noch einen Franzosen mit reinzubringen, der es gut gemacht hat. Aber ja, war so auch so ein bisschen so, dass ich wenigstens so einen Franzosen noch mit dabei habe als vierte Nation. Und dann würde ich noch den besten Verteidiger, und das ist für mich ganz klar Max Dari, überragend, was der weggearbeitet hat, wegverteidigt hat. Und es war, ja, sehr, sehr stark, hat mir sehr, sehr gut gefallen, und deswegen gehört er für mich da auch absolut noch mit rein.
Also an dem Team, ich könnte es so nehmen, wie es da steht, das ist wirklich, wirklich absolut gut. Ich habe es natürlich ein bisschen anders, damit es nicht so eintönig ist, ist ja klar. Also ich bin bei dir, mach mir das Max Dagi, ganz klar bester Verteidiger. Also das war wirklich brutal, wie er wichtig diese Abwehr gewesen ist, wie viel Stabilität er ihr gegeben hat. Also das war wirklich, in jedem Spiel war er wirklich da, wirklich top mit dabei und einer, ja, der Leader dieser Mannschaft, das muss man ganz klar so sagen. Für mich im Tor, ich habe Andreas Palicka genommen, weil ich wirklich finde, dass er überragendes Turnier gespielt hat. Gerade im Spiel gegen die Franzosen hat er so viele Bälle weggenommen und auch ansonsten wirklich eine starke Quote durch das Turnier hinweg gewesen mit 34%. Also das ist wirklich, wirklich richtig, richtig stark. 72 Bälle gehalten. Nur Vincent Gerard hat 76 Bälle gehalten, also nur 4 mehr. Das ist schon wirklich ein Qualitätsbeweis. Und was hat er wirklich brutal. Also ich bin ein großer Fan von ihm und das hat er wirklich richtig, richtig stark gemacht, mal wieder, wie viele Bälle er dort einfach wegnehmen konnte. Deswegen ist er für mich mit dabei. Links außen bin ich auch bei dir. Also ein Hampus Wanne, glaube ich, führt aktuell da in der Auswahl wirklich wenig dran vorbei. Also da wirklich keiner, der noch gesagt wurde, okay, der könnte vielleicht dann noch rankommen. Ich habe dann noch vollkommen links, aber Mikkel Hansen genommen. Denn obwohl er auch natürlich, also gerade im Halbfinale 12 Tore mal wieder geworfen, also wieder brutal wichtig gewesen für sein Team, auch ansonsten 48 Buden, einer, ja, der Schlüsselspieler, gut, dann im Finale ein bisschen dann im zweiten Halbzeit ein bisschen versteckt gewesen über halb rechts, das ist nicht so seine Position, das hat man ihm mal angemerkt, also wenn die den dann mit drei Rechtstrainern im Rückraum spielen, da ist Rückraum rechts, ist für Mikkel Hansen definitiv die falsche Position, trotzdem, wie gesagt, ein überragendes Turnier gespielt und absolut diese Position verdient, wie auch Jim Gottfriedsson. Auch da bin ich bei dir, Tim, Rückraum Mitte, ging es wirklich wenig, dass da an ihm vorbeiging. Man könnte darüber diskutieren, wo Sander Sargosen hingekommen hat, ob er ihn halb links oder halb Mitte siehst, also auf Mitte siehst. Das hätte vielleicht noch so eine Diskussion sein können, deswegen finde ich Gottfriedsson so einen Tick vorne, weil er wirklich so der mehr klassischere Mittelmann ist als ein Sander Sargosen. Rückraum rechts habe ich den Shootingstar genommen, Matthias Gitzel, was er gezeigt hat, ist richtig, richtig stark gewesen als Rückraumschütze. Eine Quote von 80% zu haben. Ich denke, das sagt alles darüber aus. Also es war wirklich richtig, richtig gut. Schöne Aktion mit dabei gewesen. Sich auch, ja, wirklich toll gezeigt. Immer mal wieder Mut auch gezeigt. Würfe genommen, die man vielleicht nicht unbedingt nehmen sollte. Aber er hat sich wirklich das ins Turnier reingenommen. Schade natürlich, dass er dann versteckt wurde oder dann auf Außen spielen musste. Dann auch im Finale, weil halt Lasseson ausgefallen ist. Aber auch da hat er 1-2 gute, schöne Tore eingeworfen. Also von daher wirklich auch richtig, richtig gut. Auch rechts außen bin ich bei dir, Ferran Solle. Und das Solé, wie er ja richtig heißt, ja, brutal gut. Also 37 Tore, muss man nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mich aber im Kreis, dann habe ich mich auch schwer getan, weil es ist wirklich so keiner, der mir wirklich so richtig ins Auge gestochen ist, wo ich sagen würde, ja, der, ja, das war richtig, richtig gut, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass ein bisschen mehr Kreisspiel etabliert werden könnte. Ich habe mich aber entschieden für einen weiteren Shootingstar auch aus Dänemark. Wir hatten ihn, Mikael Saupstrup, der ja zur Magdeburg wechseln wird in der kommenden Saison. Also darauf freue ich mich schon enorm und ich glaube, die Magdeburger werden das ganz nur über da gesitzt haben und sich, ja, ins Fäustchen gelächelt haben, weil es der für wirklich ein überragendes Turnier gespielt hat, im Angriff, in der Abwehr. Von vorne bis hinten wirklich richtig, richtig gut gewesen und ja, einer der Gründe auch, warum Dänemark das Spiel gewinnen konnte, das Turnier gewinnen konnte und ja, diesen Titel verteidigen konnte. Das war wirklich richtig, richtig gut. Klar wird er wahrscheinlich ein bisschen wieder zurückstecken, wenn dann die Top-Leute im Kreis zurückkommen, aber trotzdem, er muss sich davor gar keinen verstecken, weil er es wirklich sehr, sehr stark und wirklich sehr, sehr gut gezeigt hat. Ja, genau.
MVP fehlt dann quasi noch. Da habe ich mich jetzt auch einfach für Landin entschieden, weil, ja, wie gesagt, er hat in zwei K.O.-Spielen wirklich für Dänemark das Ding nach Hause gebracht, gegen Ägypten, jetzt gegen Schweden mit entscheidenden Paraden. Ich glaube, also da führt für mich kein Weg vorbei. Zu dem Torhüter sind, das hat man, glaube ich, auch gemerkt, mit, wenn nicht sogar die wichtigste Position im Handball. Und da ich da sowieso ja ein gewisses Faible für habe, für die Torhüter, ja, ist es für mich Landin.
Du, Tim, das haben wir beide, glaube ich, die Torhüter. aber ich bin bei dir, also für mich auch MVP, also Niklas Landin, er ist, mich würde es nicht wundern, wenn er wirklich dann auch zum Welthandballer des Jahres gewählt werden würde, weil er wirklich, ja, also was er aktuell spielt, das ist schon wirklich von einem anderen Stern, also das ist wirklich überragend. Auch wenn er da mal vielleicht schwächere Phasen hatte, wie auch im Finale, ist dann trotzdem irgendwann wieder da und dann nagelt er dieses Tor zu. Das war wirklich brutal dann anzusehen, wie er dann in den letzten 10 Minuten dann wirklich reinweisen den Schweden in Schönheit abgekauft hat. Das war schon wirklich richtig stark von ihm. Und damit sind wir am Ende unserer Ausgabe, unsere WM-Specials. Jetzt geht natürlich der Blick da voraus auf die Bundesliga, auf Champions League, denn da gibt es noch einige Entscheidungen, die anstehen. Deswegen uns weiterhin folgen. Gerne natürlich auch mal Rezensionen lassen. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Woran können wir arbeiten? Was sollen wir mal als Themen vielleicht auch aufgreifen? Sind da offen für eure Vorschläge? Ja, und hoffen, dass wir uns dann ja demnächst dann wieder hier hören bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.